Das Franziskanerinnenkloster St. Josef im Muttertal ist das älteste heute noch aktiv betriebene Franziskanerinnenkloster. Das Denken und Handeln der kleinen Schwesterngemeinschaft richtet sich nach den Grundsätzen des heiligen Franziskus und der heiligen Clara. Wie das Ordensleben im St. Josefskloster im Muttertal aussieht, da sind wir im Gespräch mit der Frau Mutter, Schwester Scholastica Oppliger. Und ich, Andrea Marti, darf Sie durch diese Sendung begleiten. So begrüße ich Sie, Frau Mutter, Schwester Scholastica, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Danke, guten Morgen. Ja.
Schwester Scholastica, das St. Josefskloster hat eine lange Tradition. Wie hat alles vor über 730 Jahren begonnen?
Es hat vor über 700 Jahren begonnen, hier im Muttertal, mit Beginen und Begarden. Das heißt, in der Chronik findet man bereits Einträge aus dem Jahr 1224, also da muss es schon etwas gegeben haben, das mit Kloster zu tun hat, eben Frauen und Männer, die begonnen haben, ein klösterliches Leben zu führen. Die Männer waren dann während der Tag auf dem Feld oder im Wald und die Frauen haben den Haushalt gemacht und die Kinder erzogen und die Familien, die kleinen Familien haben dann so in Zellen gewohnt. Das war so der Ursprung, bis dann 1280 es nur noch Frauen waren. Und da hat dann eben der Pfarrer aus dem Dorf den Schwestern gesagt, dass sie jetzt eine Regel annehmen müssen. Sie können nicht mehr so lose als Beginen leben. Und sie sind dann auf die Suche nach Brüdern oder Patres, die sie unterstützen. Dann haben sie gesehen, ja, in Schwyz gibt es bereits die Dominikanerinnen, in Steinen hat es schon Zisterzienserinnen gegeben. Damals war eine Uneinigkeit mit den Patres aus Einsiedeln wegen Land und dann haben sie gesagt, ja, nein, mit den Benediktiner wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und dann haben sie gedacht, dann fragen wir doch in Luzern die Franziskaner. Die Franziskaner waren dann bereit, den Schwestern ein bisschen Unterricht zu geben in franziskanischer Lebensform, sie zu unterrichten in der franziskanischen Regel. Und dann haben sie 1288 dann offiziell die Gründung als Franziskanerinnen gemacht. 1294 haben dann die ersten 8 Schwestern auch ihre Profess in die Hände des damaligen Kustos von Konstanz, Bruder Ulrich, abgelegt. Und danach sind sie dann offiziell Franziskanerinnen gewesen und haben auch versucht, möglichst die Einfachheit und die Armut zu leben. Die Schwestern haben eigentlich keine Aufgabe gegen außen gehabt. Sie haben wohl, wenn Menschen in Not gekommen sind oder Kranke, haben sie sich ein bisschen betreut, gepflegt. Das Kloster ist dann im 14. Jahrhundert ausgestorben wegen der Pest und ist im 16. Jahrhundert dann wieder neu belebt worden von Franziskanerinnen aus Luzern. Dort war dann auch die Kapuzinerreform sehr am Werk und wollte aus den Franziskanerinnen Kapuzinerinnen machen. Und es gab 2 Schwestern, die haben sich geweigert, den Orden zu wechseln. Sie wollten den Franziskaner treu bleiben und dann hat man sie nach Muttertal geschickt, um hier neu zu beginnen. Das Kloster ist dann eigentlich relativ schnell auch wieder gestiegen mit Nachwuchs. Also sie hatten dann, anfänglich waren sie zu zweit, dann waren sie zu viert und so ist das dann wieder belebt worden. Es war natürlich das alte Kloster unten am Bach, an der Murta und daher, und das Bachbett war damals schlecht ausgebaut, so hat es dann auch immer wieder Überschwemmungen gegeben im Kloster. Und die Schwestern haben dann nach einer neuen Möglichkeit gesucht, wo sie etwas auch größeres Kloster bauen konnten, weil sie hatten damals eigentlich schon gesagt, es ist zu klein, die Räume sind zu niedrig, wir müssten einfach auch mehr Platz haben. Sie haben dann in Muttertal die Bauern gefragt, ob irgendwo etwas Land wäre. Die Bauern wollten dann keines geben. Die Schwestern haben dann in Gersau und in Goldau nachgefragt und gesucht. Und als dann die Bauern gehört haben, dass die Schwestern weg wollen vom Tal, haben sie sofort Land gegeben. Und zwar wirklich nur ein bisschen weiter oben. Es war damals so eine kleine Kaplanei und dort hat man dann das Haus angebaut. Recht groß, also in der Chronik steht, dass die Räume etwas zu hoch geraten sind. Also sie wollten eben weitere große Räume, wobei wir Schwestern das sehr schätzen. Das gibt auch Luft und macht auch die Räume etwas heller. Auch hier im Neubau, sage ich immer wieder, das ist zwar schon ein Altbau, aber ein Neubau, haben dann die Schwestern auch relativ schnell wieder sich eingelebt, haben dann auch wieder junge Schwestern bekommen, bis, ja, sie ist eigentlich dann nie mehr ausgestorben, weil sie den Neubau auch dem heiligen Josef geweiht haben. Es gibt eine Legende, dass die Schwestern gebetet haben und ihnen der heilige Josef mit dem Jesuskind auf dem Arm gezeigt hat, wo sie eben dann den Neubau errichten können. Und da gibt es auch noch ein altes Gemälde bei uns mit dieser Szene, wo der heilige Josef Jesus auf den Armen hat und der Jesus zeigt so mit der Hand eben in Richtung, wo jetzt das Kloster steht. Also das Gemälde ist bei uns im Refektorium. Und dann haben sie auch gesagt, die Schwestern, dann wollen wir aber auch das Kloster dann dem heiligen Josef weihen. Und seitdem ist das Kloster nie mehr ausgestorben. Das ist eigentlich sehr interessant, auch wenn es ganz wieder tiefe Zahlen gegeben hat mit der Mitgliedschaft der Gemeinschaft. Oder auch wenn die Schwestern verarmt waren, also sehr, der heilige Josef hat immer wieder geholfen. Das beeindruckt mich eigentlich sehr stark, dass da der Josef so eine starke Persönlichkeit geworden ist und auch eine große Hilfe. Und wir sind auch heute noch sehr stark mit dem heiligen Josef verbunden. Wir beten auch täglich zum heiligen Josef. Und ich staune, wie er hilft. Also manchmal denke ich, ja, jetzt musst du dann vorwärts machen mit diesem oder jenem. Aber es passiert Schritt für Schritt. Und wenn ich so unseren Alltag oder wenn ich jetzt diese 16 Jahren oder fast 17 Jahren, wo ich hier im Kloster bin, in mein Gesichtsfeld nehmen kann, dann muss ich sagen, ich habe ganz viele Momente gesehen, wo ich klar gesehen habe, das war die Hilfe vom heiligen Josef. Und das beeindruckt mich auch und da möchte ich auch weiterhin vertrauen.
Können Sie vielleicht einige Beispiele machen, Schwester Scholastica?
Also zum Beispiel, wenn wir finanziell zum Beispiel wieder einmal ein bisschen knapp waren, dann habe ich es dem heiligen Josef gesagt. Und dann war auch schon wieder irgendwie ein Kuvert im Briefkasten. Oder auch zum Beispiel, als ich gekommen war, das war noch bei meiner Vorgängerin, wir hatten einen neuen Lift einbauen lassen, auch ein bisschen einen größeren, damit man eine Mitschwester im Hinblick vielleicht auf das Alter auch mit dem Rollstuhl transportieren könnte oder eben auch eine Schwester mit dem Rollator im Lift Platz hat. Das ist heute sehr, bin ich sehr dankbar, weil wir das auch so nützen können. Wir haben dann einfach das dem heiligen Josef anvertraut und als der heilige Josef uns die erste Spende zukommen ließ. Haben wir dann auch angefangen zu bauen. Und dann war noch am Schluss des Baus war noch eine offene Rechnung vom Elektriker, auch eine ziemlich hohe. Und ja, die Schwestern haben dann ganz intensiv zum heiligen Josef gebetet, weil wir wussten auch noch nicht genau, wie wir die bezahlen konnten. Und dann am anderen Tag war dann auch schon jemand da und hat uns einen Briefumschlag abgegeben und hat gesagt, ich glaube, Sie haben noch eine Rechnung zu begleichen, begleicht die mit diesem Kuvert. Oder ich denke jetzt auch unseren Weg, also eben wie wir da gehen dürfen, jetzt auch im Hinblick auf unsere Zukunft, dass er ja auch immer wieder uns hilft. Eben, ich habe gesagt, seit wir dem heiligen Josef geweiht sind, ist das Kloster nie mehr geschlossen gewesen, also nie mehr ausgestorben. Und ich glaube auch, dass der heilige Josef uns weiterhilft. Auch wenn wir im Moment vielleicht noch durch eine Durststrecke gehen, glaube ich, dass er uns hilft, weil ich denke auch, jene Schritte, die wir bis jetzt machen durften, wir sind ja noch das letzte Franziskanerinnen-Konventualen, also schwarze Franziskanerinnen weltweit. Und vor einigen Jahren hat auch der Generalminister der Konventualen, der schwarzen Franziskaner, uns gesagt, dass wir uns mit den Klarissen-Urbanistinnen auseinandersetzen sollen, uns überlegen sollen, ob wir nicht eher zu den Klarissen wechseln wollen, damit wir auch in einer größeren Familie sein können und eventuell auch mal Unterstützung von einer anderen Klarissen-Urbanistinnen-Gemeinschaft, weil die gibt es doch weltweit. Und wir haben uns dann auch so entschieden. Wir haben jetzt auch diese Formation, also diese Einführungszeit hinter uns. Wir sind jetzt auch im Gespräch mit dem Religionskongregation und mit dem Generalminister, dass wir dann das Dekret bekommen. Und ich staune eben auch da, oder? Also ich glaube, wenn der heilige Josef oder der liebe Gott das gewollt hätte, dass unser Kloster zugeht oder geschlossen wird, dann wäre nichts passiert, dann wären wir wahrscheinlich immer noch, würden wir wahrscheinlich noch hinleben bis zum, ich sage jetzt mal, bis zum Aussterben. Aber weil eben ein großer Plan für uns ist, klappen auch immer wieder diese Schritte oder diese Wege. Und ich sehe einfach immer wieder kleine Wunder, die der heilige Josef tut, um unserem Weg, den wir jetzt einschlagen als zukünftige Klarissenurbanistinnen, dass das weitergeht.
Das heißt aber, danach werdet ihr Clarissen.
Klarissenurbanistinnen, das ist der Zweig, also wir müssten den Habit oder das Ordensgewand nicht wechseln. Das sind auch die Form von Klarissen, die unter den Franziskanerkonventualen sind, unter der Leitung und die heute auch einen schwarzen Habit und Schleier und Skapulier, wie wir bis jetzt tragen, auch tragen. Das sind jene Klarissen, die nach der Urban-Regel, weil etwas später haben die Klarissen eine etwas neue Regel geschrieben, etwas auch erleichtert, sodass sie eben zum Beispiel, dass das Kloster auch Besitz sein dürfte der Gemeinschaft. Solche Sachen sind dann in dieser zweiten Regel drin und die hat dann Papst Urban approbiert und darum sind das dann die Klarissen-Urbanistinnen. Und die Franziskaner-Minoriten oder die Franziskaner-Konventualen haben dann auch die Verantwortung dieser Klarissen übernommen. Hier in der Schweiz, in der früheren Geschichte, gab es einige Klöster von Klarissen-Urbanistinnen. Das berühmteste ist wohl in Königsfelden. Das war ja das Doppelkloster mit den Franziskanern zusammen und den Klarissen. Und interessant ist, die Äbtissin der Klarissen-Urbanistinnen war gleichzeitig auch die Äbtissin der Franziskaner. Also die Franziskaner hatten keinen Guardian, sondern waren der Äbtissin unterstellt. Also auch da hat es so funktioniert, dass die Schwestern eigentlich die Hauptverantwortung gehabt haben. Und diese Klöster sind natürlich alle aufgelöst worden. Und unserem Generalminister ist es auch wichtig, dass franziskanisch-kontemplatives Leben hier in der Schweiz auch weitergeht. Also ich habe im Dezember einen Telefonanruf gehabt mit dem Generalminister und ihm ist das ein großes Anliegen und er setzt sich sehr für uns ein, dass es hier weitergeht.
Wenn ihr nachher Klarissinnen seid, dann seid ihr eigentlich in der Schweiz das einzige Kloster.
Jein, also es gibt in Gademario Klarissen, das ist zwar ein anderer Klarissenzweig, es gibt halt auch verschiedene Zweige und das sind dann die observanten Klarissen mit dem braunen Habit. Dann gibt es aber in Chauny im Kanton Waadt eine Klarissengemeinschaft, das sind Klarissen-Kollettininnen, also eine Reform von Frankreich. Also dann wären wir drei Klarissengemeinschaften. Wir haben als Gemeinschaften schon sehr guten Kontakt zu Cademario und auch zu den Klarissen in Chauny. Die Klarissen in Chauny, die mussten in Evian-les-Bains, das ist in Frankreich, ihr Kloster auflösen und haben dann in Kanton Waadt ein neues Zuhause gefunden. Und anscheinend haben sie jetzt auch Schwestern, also auch andere Klarissen-Kollettinnen aus Afrika bei ihnen, die sie unterstützen. Und so geht das ganz gut. Also wir sind in guter Verbindung, auch wenn wir dann drei verschiedene Zweige des Klarissenordens sind. Aber die Spiritualität und die heilige Clara sind uns ja dann so oder so sehr nahe.
Christus erleuchte dich hell und klar, wie ein Stern in den Himmel bist du hier. Jesus Christus erleuchte dich hell und klar, wie ein Stern in den Himmel bist du hier. Einer Adelsfamilie entstammtest du und Verehrer, die hattest du gar viel. Doch nur Jesus, dem neigt es das Herz du zu, der allein deiner strebenswertes Ziel. Doch nur Jesus, dem neigt es das Herz du zu, der allein deiner strebenswertes Ziel. In Assisi, da trafest du den heiligen Franz, dessen Schwester und Pflanze du wohl bist. Gott dem Vater gab ihr euer Leben ganz, der die Fülle des Lebens in euch gießt. Gott dem Vater gab ihr euer Leben ganz, der die Fülle des Lebens in euch gießt. Wie Franziskus verließest du die Welt ganz kühn, um in Armut dem Armen nachzugehen. Dein Gebet ließ die Rosen im Schnee erblühen, deine Liebe bleibt ewiglich bestehen. Dein Gebet ließ die Rosen im Schnee erblühen, deine Liebe bleibt ewiglich bestehen. Mit den Schwestern und Armen teiltest du das Brot, gabst dein Leben, dein Feuer für sie hin. Gebet in der Liebe bis in den Tod fandest du deines Daseins tiefen Sinn. Im Gebet in der Liebe bis in den Tod fandest du deines Daseins tiefen Sinn. Viele Jahre verbrachtest du im Bette krank, doch geduldig bejahest du dein Leid. Dem Dreieinen gebührt all dein Lob und Dank, dem als Jungfrau und Tochter du geweiht. dem Dreieinen gebührt all dein Lob und Dank, dem als Jungfrau und Tochter du geweiht.
Wir sind zurück in der Sendung mit Frau Mutterschwester Scholastica Oppliger vom St. Josefskloster im Muttital. Das ist das einzig aktiv betriebene Franziskanerinnenkloster weltweit. Und Frau Mutterschwester Scholastica hat uns vor der Musikpause erklärt, dass es eine Änderung gibt. Das heißt also, dass sie Klarissinnen werden. Jetzt würde ich gerne nochmals auf diese Thematik eingehen, Schwester Scholastica. Sie haben gesagt, Sie müssen sich vorbereiten, obschon Sie eigentlich von der Spiritualität sehr neu sind, also die Franziskanerinnen zu den Klarissinnen. Wie bereitet ihr jetzt euch auf diese Änderung vor?
Also wir haben ja, als wir uns entschieden haben, Klarissenurbanistinnen zu werden, haben wir dann auch mit Rom gesprochen und wir hatten dann von der religiösen Kongregation Auflagen, dass wir uns vertiefen in die Clara-Spiritualität, in die Regel, in die Konstitutionen, aber dass wir auch begleitet werden von Klarissen oder Klarissenurbanistinnen. Und diese Ausbildung sollte zwischen einem Jahr und anderthalb oder zwei Jahren sein. Und wir hatten dann anderthalb Jahre so uns vertieft in diese Spiritualität. Wir haben dann auch begonnen, die Clara-Regel zu leben und zu lesen und zu vertiefen in spirituellen oder geistlichen Erneuerungskapiteln, in Einkehrtagen. Wir hatten Schulungstagen mit Klarissenurbanistinnen aus Italien sind gekommen. Der Generalassistent für die Klarissenurbanistinnen der Generalleitung der Franziskanerkonventualen hat uns mehrmals besucht, ist gekommen mit Klarissenurbanistinnen aus Italien. Und er hat dann letztes Jahr im Januar, als er mit den Klarissen aus Italien da war, hat er gesagt, jetzt müsst ihr zu einem Punkt kommen, zu einem definitiven Entscheidungspunkt. Wir haben uns dann am 22. Februar in einem Schwesternkapitel einstimmig entschieden, zu den Klarissen-Urbanistinnen überzutreten. Wir hatten dann auch alle Formalitäten nach Rom geschickt. Und durch die ganze Corona-Geschichte ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber der Generalminister ist jetzt dran an den Verhandlungen, weil es gibt auch dann auch ein neues Dekret. Wir dürfen dann auch noch einmal die Profess erneuern auf die Clara-Regel. Und dann sind wir dann auch offiziell Klaristen. Im Moment sind wir natürlich noch Franziskanerinnen, aber wir leben eigentlich bereits wie die Klarissen. Und ein großer Unterschied zwischen den Franziskanerinnen und den Klarissen ist eben nicht, weil wir ja alle Gebetszeiten auch schon als Franziskanerinnen gebetet haben, das heißt auch die kleinen Horen wie Terz, Sext, Non, wir haben das Stillschweigen, wir haben Anbetung, wir haben eigentlich alles, was das klarianische Leben beinhaltet, haben wir bereits gelebt. Also und wir sind ja auch eine kontemplative Gemeinschaft, das heißt, wir haben keine Aktivitäten gegen außen. Das heißt, vom Lebensalltag werden wir kaum einen Wechsel oder eine Änderung spüren. Also wir leben bereits das, was wir dann auch in Zukunft noch formal sein werden.
Ich glaube, ihr verehrt bereits heute schon die heilige Clara ganz stark und genau. Ihr habt auch schon Gebetserhörungen erlebt. Genau. Können Sie etwas dazu sagen, Frau Mutterschwester Scholastica?
Also ich habe dann, das ist interessant, als wir dann begonnen haben, wirklich diese, ich sage jetzt mal, diese Einführungszeit zu den Klarissen, habe ich vorgeschlagen, wir könnten doch einmal im Monat immer vom 2. bis zum 10., weil ja die offizielle Novene vom 2. bis zum 10. August geht und am 11. ist das Fest der Heiligen Clara. Also könnten wir immer monatlich zwei, also diese Novene beten. Und auch als wir dann gesucht haben nach zum Beispiel nach einer Klarissengemeinschaft, die bereit ist, uns zu begleiten, regelmäßig zu kommen, erinnere ich mich noch, wir haben verschiedenen Klarissenklöster geschrieben und die haben immer gesagt, ja, wir können nicht, wir sind überaltert und so weiter und so fort. Also wir können keine Schwestern schicken, die zu euch kommen. Und dann habe ich unserem geistlichen Assistent gesagt, ein Mitbruder, so wir könnten noch, ich habe irgendetwas gehört, dass, da gibt es noch in Süddeutschland eine Klarissengemeinschaft, die könnten wir doch anfragen. Dann hat er gesagt, gut, ich mache das. Und wir haben dann am 2. Dezember 2018 haben wir wieder begonnen, mit der, also wie wir das eben jetzt immer gemacht haben, mit der Novene. Und dann gleich, wirklich am selben Tag, habe ich eine E-Mail bekommen von unserem Assistenten mit einem Brief dazu eingescannt, dass diese Klarissen aus Süddeutschland bereit sind, uns zu begleiten. Mit der Bedingung, dass ich eine Woche mitleben, dann, um zu sehen, wie die Klarissen leben. Und ich bin dann auch im Februar darauf 2019 eine Woche dort geblieben und habe wirklich gesehen, die leben genau wie wir. Also alle Gebetszeiten, das Stillschweigen am Essen, Rekreation und Anbetung, all das gehört zu ihrem Alltag. Und danach, ein paar Monate später, ist dann die Äbtissin dieses Klosters gekommen, hat uns ein bisschen in die Geschichte der Heiligen Clara und auch in ihr Kloster hineinblicken lassen. Und dann später ist die Novizenmeisterin gekommen, immer wieder für Schulungstage. Und so haben wir dann diese Einführung gehabt. Eben auch zum Beispiel so kleine Schritte, also immer wenn wir wieder die Novene gebetet haben zur Heiligen Clara, sind irgendwie wieder positive Zeichen, zum Beispiel auch von Rom gekommen, eben dass zum Beispiel das Generaldefinitorium jetzt alle entschieden haben, uns diesen Schritt zu ermöglichen zu den Klarissen. Die sind dann einfach immer während der Novene geschehen. Und das ist für mich dann auch ein Zeichen gewesen, dass auch die Heilige Clara unseren Weg bereitet, oder? Und wir haben dann auch angefangen, dass wir haben schon immer auch das Clara-Fest gefeiert, aber nicht so mit dem Transitus, also das heißt mit dem am Vorabend das Leiden und Sterben der Heiligen Clara eine Feier gemacht. Und wir haben auch vorher nie die Novene gebetet, jetzt auf das Clara-Fest, früh immer zum Heiligen Franziskus, und wir haben eben jetzt auch angefangen, wirklich das als ganz großes Fest zu feiern. Wir behalten aber Franziskus, auch das wird unser großes Fest sein und bleiben. Auch da werden wir die Novene vorher beten. Also das heißt, Clara und Franziskus kann man nicht trennen. Die beiden gehören so eng zueinander und darum gehören beide Heilige in unseren Alltag, in unser Leben, in unsere Spiritualität, in unser geistliches Leben.
Frau Mutter, Schwester Scholastica, wie sieht jetzt konkret ein Tagesablauf bei euch im St. Josephs Kloster aus?
Also wir Schwestern stehen ein bisschen früher auf als die anderen Menschen vielleicht. Also bei uns beginnt das erste Gebet um 6 Uhr mit Lese, Hore und Laudes. Danach haben wir die persönliche Betrachtung, und da ist auch jede Schwester frei, in der Kirche zu bleiben oder in die Zelle zu gehen. Ich zum Beispiel habe meine Gebetsecke in der Zelle und habe auch das San Damiano-Kreuz, das ist das franziskanische Kreuz, vor mir und mache dann auch dort meine persönliche Betrachtungs- und Gebetszeit mit Jesus und der Heiligen Schrift. Und dann um 7:30 ist die Heilige Messe. Anschließend, nach der Heiligen Messe, ist das Frühstück, das wir auch stillschweigend einnehmen, weil wir doch in dieser Beziehung bleiben wollen. Gerade nach der Heiligen Messe und nach dem vielen Gebet sind wir ja in dieser Beziehung ganz besonders drin zu Jesus, und da wollen wir auch noch ein bisschen bleiben. Dann nach dem Frühstück ist der Abwasch und um 9 Uhr ist die Terz, also das Gebet zur dritten Stunde. Und nach dieser Terz beginnt dann eigentlich unser Arbeitsalltag. Das heißt, jede Schwester geht an ihre Arbeit, die einen in die Küche, die andere in die Waschküche, die dritte hat vielleicht Gästezimmer zu machen im Gästehaus oder man ist im allgemeinen Hausdienst oder eben ich gehe dann auch in mein Büro, um die Arbeiten dort zu erledigen. Und um 11:30 treffen wir uns wieder in der Kirche zum Gebet zur sechsten Stunde. Und nach dem Gebet gehen wir zum Mittagessen, das wir eigentlich auch meistens stillschweigend einnehmen und dann vielleicht eben mal einen Vortrag hören oder Musik hören während dem Essen und dann einfach auch so versuchen, in dieser Beziehung zu Jesus zu bleiben. Nach dem Mittagsabwasch geht es dann für jede Schwester, gibt es freie Zeit bis zur Non. 14:45 beten wir dann gemeinsam die Non. Und anschließend ist auch wieder Arbeitszeit bis um 17 Uhr, wo wir dann gemeinsam den Rosenkranz beten und anschließend die Vesper, das Abendgebet. Nach dem Abendgebet ist dann auch bald Nachtessen. Und nach dem Nachtessen ist Rekreation. Das heißt, das ist dann auch die gemeinsame Erholungszeit, wo wir auch miteinander sprechen oder mal ein Spiel machen oder eben zum Beispiel auch eine kleine Handarbeit machen und dazu reden oder auch mal sagen, wenn wir einen Film irgendwie über einen Heiligen oder irgendetwas Geistliches über ein Kloster bekommen haben zum Ausleihen, dann schauen wir auch ein bisschen ein DVD oder ein Video. Dann um 8 Uhr ist die komplett das Nachtgebet, das bei uns ungefähr eine halbe Stunde dauert. Und nach diesem Gebet um 8:30 ist dann auch das große Stillschweigen, wo wir wirklich uns zurückziehen in unsere Zellen. Oder im Sommer darf man auch noch mit einem geistlichen Buch in den Garten, das ist ganz frei. Aber diese Stille dauert dann bis nach dem Frühstück am anderen Morgen, also dass wir auch nicht miteinander sprechen. Ich sage immer, es gibt keine Regel ohne Ausnahmen. Es gibt natürlich manchmal Situationen, wo eine Schwester unbedingt noch etwas fragen will oder auch unbedingt mal noch mit mir etwas besprechen will. Das kann sein. Ich denke, da bin ich auch sehr offen, aber ich muss sagen, es klappt sehr gut, also dass wir eigentlich in dieser Stille dann auch sind. Und es ist für mich immer beeindruckend. Meistens bin ich dann noch im Büro am Arbeiten nach der Komplett. Und wenn ich dann aus dem Büro gehe in meine Zelle, diese Ruhe im Haus, also diese große Stille, ist unglaublich beeindruckend.
Sehr schön. Jetzt sind Sie schon etliche Jahre im Kloster, Frau Mutter, Schwester Scholastica. Was sind Ihre schönsten Gotteserfahrungen, die Sie erleben durften?
Also einmal einfach zu erfahren oder zu spüren oder zu erleben, er ist da, wirklich im Alltäglichen. Gott ist da und ich kann ihm auch vertrauen. Er hilft in meinen Anliegen. Er führt mein Leben und auch das Leben der Gemeinschaft. Auch viele kleine Gebetswunder, die ich erleben durfte. Es gab natürlich auch schwierige Zeiten, wo ich Gott nicht so nahe spüren konnte, aber immer im Bewusstsein, er ist da. Und einfach diese Realpräsenz, also diese Präsenz, dieses Dasein, dieses Spüren, dass er da ist, das ist für mich eigentlich die schönste Erfahrung oder Gebetserhörungen, das sind für mich die schönsten Erfahrungen und geben mir auch Mut auf diesem Weg. Und Freude auf diesem Weg. Also da kann ich auch sagen, ich freue mich, also wirklich mit Gott unterwegs zu sein, mit ihm das Leben zu teilen, das ist für mich ein großes Geschenk.
Was würden Sie sich von der heutigen Welt wünschen, Schwester Scholastica?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen von heute nicht aufhören zu suchen nach dem Sinn des Lebens, Und dass sie Menschen erleben dürfen, die ihnen diese Faszination, Gott existiert, weitergeben könnten. Und dass die Menschen auch diesen Gott, diesen barmherzigen, liebenden Gott in ihr Leben aufnehmen könnten. Dass die Menschen offen werden für den Glauben und ja, erleben dürften, dass ein Leben mit Gott ein Leben der inneren Freude ist und auch Sinn gibt und auch Ziel. Ich wünschte mir eigentlich, dass viele Menschen von Gott ergriffen würden. Und dass unsere Gebete, dass unsere Form von, ich sage jetzt mal, bei uns mehr das Briefapostolat oder so, dass das Auswirkungen hat auf die Menschen. Und dass die dann auch spüren, da die leben etwas oder die erfahren etwas, was wir noch nicht haben und dem möchten wir nachgehen.
Herzlichen Dank, Frau Mutterschwester Scholastica, für diese stärkenden Abschlussworte und generell ein herzliches Dankeschön für das schöne Interview und das Porträt über das Franziskanerinnenkloster noch heute, St. Joseph im Muttital, was neu dann ein Klarissenkloster sein wird. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach reicher Gottessegen und möge der heilige Josef, die heilige Clara und der heilige Franziskus weiterhin treue Fürsprecher bei unserem Gott sein. Herzlichen Dank, Schwester Scholastica.
Gerne geschehen und auch Ihnen Gottes reichen Segen.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war der Beitrag mit der Frau Mutter, Schwester Scholastica vom Kloster St. Joseph im Muttital. Und ich hoffe, dass Sie auch in Ihrem Herzen berührt wurden von den Gedanken von Schwester Scholastica. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Führt Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.